Ja, ich freue mich, euch alle herzlich willkommen heißen zu können zu diesem Bibelabend, zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Ein ganz herzliches Willkommen auch an alle, die an den Geräten zugeschaltet sind. Ja, schön, dass auch ihr mit dabei seid, um in Gottes Wort hineinzuschauen. Wir sind in Hosea 12 und ja, bevor wir direkt mit dem Text einsteigen, würde ich gerne ein Eingangsgebet sprechen. Hab Dank, lieber Vater, dass auch dies der Tag ist, wo wir deine Gegenwart erleben dürfen, wo wir fest damit rechnen dürfen, dass du auch durch dein Wort zu uns reden willst. Danke für das Buch Hosea. Danke ja auch für die Ernsthaftigkeit des Buches, dass du auch dadurch ja in unser Leben hineinsprechen möchtest. Ich möchte beten, dass wir es zulassen, auch an diesem Abend, dass dein Wort ja unser Herz trifft und berührt, dass wir Impulse mitnehmen aus deinem Wort, sodass wir ja noch mehr verstehen, wer du bist, wie du über uns denkst und was du auch von uns möchtest in unserem Alltag. Segne du uns, Herr. Amen. Ja, alle, die letzte Woche da waren, werden in der Einleitung von Christian das Beispiel der Wüste gehört haben. Er hat ja sinngemäß erzählt, dass wir quasi uns in einer Wüste befunden haben und vom Inhalt her eine Gerichtsbotschaft nach der anderen im Buch Hosea. Ja, und man denkt, ist denn nicht schon alles gesagt über das Gericht, über Juda, über Ephraim? Und dann mitten im Kapitel 12 auf einmal diese wunderschönen Perlen, die sich da aufgetan haben, ein Blick ins Herz Gottes, eine Oase, die sich da aufgetan hat. Und wir haben gesehen, dass Gott barmherzig ist, dass Gott voller Gnade ist. Und jetzt, nachdem wir quasi bei der Oase aufgetankt haben, geht es wieder zurück in die Wüste. Und wir haben heute wieder Gerichtsbotschaften oder ja, Beschreibungen der Situation, in der sich eben das Volk Israel befunden hat. Genau, es werden teilweise im Kapitel 12 verschiedene Dinge, Aussagen, die auch vorher schon getroffen wurden, nochmal aufgegriffen, nochmal vertieft. Von daher, weil wir manche schon gehabt haben, werde ich auf den einen oder anderen Sachen etwas mehr stehen bleiben, an anderen Dingen werde ich dann eher überfliegen. Ich habe das Thema für heute genannt, Betrug und Heuchelei. Betrug und Heuchelei oder Liebe und Recht. Das sind Begriffe, die hier in dem Text vorkommen und die quasi die Gegenpole bilden, wo wir auf der einen Seite ja gewisse Handlungen sehen, die von Betrug und Heuchelei gekennzeichnet sind, auch aus dem Blick in der Geschichte, die wir das eben sehen, und wo wir auf der anderen Seite eben die Forderung Gottes sehen, dass er möchte, dass wir in Liebe und in Recht miteinander umgehen und uns da nicht von falschen Dingen blenden lassen. Das Thema von Kapitel 12 finden wir eigentlich direkt im ersten Vers, was uns durch eine Art Parallelismus bekannt gegeben wird. Also mit zwei Aussagen, die dasselbe meinen. Da heißt es in Vers 1, mit Lüge hat mich Ephraim umzingelt, mit Betrug das Haus Israel. Ja, das ist schon wieder einmal eine harte Aussage. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gerd, du bist ein Betrüger, dann würde ich sagen, puh, das ist aber hart, sowas erstmal zu verkraften. Gott sagt das hier zu Ephraim, ja, du bist ein Betrüger, du bist ein Schwindler. Also er weist quasi auf die Zustände in dem Volk hin, eine schonungslose Offenbarung der Zustände. Und dann werden ja später in den nächsten Versen auch ganz konkrete Dinge genannt, woran man das festmachen kann, dass es tatsächlich Heuchelei und Betrug gegeben hat, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. Und nimmt man dann eben auch weitere Bücher dazu, wie Amos, wie Micha, dann sehen wir eben, wie weit verbreitet manche Dinge bei dem Volk Israel waren, wie sich Dinge etabliert haben, die sich vorher eingeschlichen haben, die waren auf einmal etabliert und man ist einen Kurs gefahren, wo man quasi erschrecken musste, wie hat es so weit kommen können. Wir lesen beispielsweise in Amos davon, von Gewalttaten in Samaria, weil man eben das Recht welches Recht? Das Recht Gottes, nicht geachtet hat. Also Gewalttaten, wo man gewisse Grenzen überschritten hat, dass es schon zu Gewalt kam. In Amos 5 ist von Bestechungsgeldern die Rede und davon, dass die Menschen die Wahrheit verabscheuen. Es ist nicht nur so, dass sie die Wahrheit nicht geredet haben, sondern eine Abscheu gegen die Wahrheit hatten. Ja, das zeugt von Gottesferne. In Micha wird gesagt, dass die Reichen großes Unrecht tun und die Einwohner mit Lügen reden und mit falschen Zungen. Ich lese es mal exemplarisch, Micha 6, Vers 12. Ihre Reichen üben nichts als Gewalt und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halse. Ja? Also nichts als Gewalt, gehen mit Lügen um, falsche Zeugen. Also es ist wirklich eine Ansammlung an sündhaften Dingen, die wir hier sehen. Und es geht eben so weit, bis es dann in Micha 7 beispielsweise heißt, dass man dem Nächsten gar nicht mehr geglaubt hat. Man dachte, dass der Nächste, mit dem man zu tun hat, einem so dermaßen etwas vorspielt, dass er in Wirklichkeit einem quasi das Messer in den Rücken rammen will. So stark war es eben gegangen mit der Heuchelei, mit Lüge und mit Betrug. Und es geht Gott hier um mehr als um die einzelne Lüge als solche. Ja, es geht eben um dieses Beharren in Sünde, um eine Atmosphäre, eine Atmosphäre, die bei dem Volk zu sehen war, die eben durch die Sünde hineingekommen ist, sodass man eben einander nicht mehr trauen konnte. Ja? Und Gott wollte aber unter dem Volk wohnen und so lautet eben das Urteil ganz klar, hier bei euch gibt es Schwindel, es gibt Betrug, es gibt Heuchelei. Und das Traurige eben, es betrifft nicht nur die Gegenwart, sondern Gott oder Hosea gibt einen Blick in die Geschichte und sagt, in der ganzen Geschichte Israels hat man das immer wieder gefunden und er belegt das dann auch durch einzelne Beispiele. Das heißt, diese Dinge kamen nicht über Nacht zu dem Volk, wo vielleicht eine schwere Situation war und man dann vielleicht in einer Ausweglosigkeit dann eine Lüge gesagt hat, was ja auch nicht richtig wäre, aber ja, das war es nicht, sondern es war eben dieser schleichende Prozess von Lüge und Betrug. Also Vers 1a, in der Familie Jakobs herrschte Betrug, herrschte Schwindel und Gott sieht sich jetzt davon umgeben. Ja, er will bei dem Volk wohnen, aber sagt, das ist um mich herum, das ist bei euch. In der zweiten Vershälfte wird es jetzt ein bisschen schwieriger, da könnt ihr gleich mal an die Wand schauen. Könntest du einmal die komplette nächste Folie anblenden? Wie ist der Vers zu verstehen? Ist er positiv zu deuten oder ist er negativ zu deuten? War Juda jetzt im Gegensatz zu Ephraim besser oder waren sie genauso schlecht? In Luther, und das hat mich erst gefreut, ich habe zunächst erstmal nur den Text aus der Luther bei der Bibelstunde zu Rate gezogen. Und da heißt es, mit Lüge hat Ephraim mich umzingelt, mit Betrug das Haus Israel. Und jetzt, aber Juda hält noch fest an Gott und ist dem Heiligen treu. Und ich habe gesagt, Mensch, welch eine Perle in diesem Vers. Das kann man ja einen wunderbaren Kontrast aufzeigen, wie es auch anders geht. Aber das Problem ist, dass Luther das hier etwas unglücklich übersetzt hat. In der Elberfelder wird es besser übersetzt, passender. Da heißt es, mit Lüge hat Ephraim mich umringt und mit Betrug das Haus Israel. Und Juda ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Also merkt ihr den Unterschied? Bei dem ersten, Juda hält fest an Gott. Bei dem zweiten, Juda ist immer noch schwankend. Und dann heißt es über Gott, der treu ist. Ja, dem Gott gegenüber, der treu ist, ist Juda schwankend. Und beim ersten eben, man hält fest an Gott und ist dem Herrn treu. Also das Volk ist dem Herrn treu. Und bei Elberfelder, Gott ist treu. Also das sind komplett gegensätzliche Aussagen. Und wenn zwei Aussagen unklar ist, wem vertrauen wir dann? Der Hoffnung für alle. Nein, natürlich nicht. Die Hoffnung für alle umschreibt das noch ein wenig. Sie sagt, der Herr sagt, die Israeliten belügen und betrügen mich fortwährend und die Bewohner von Juda sind mir, ihrem heiligen Gott, immer noch untreu, obwohl ich ihnen stets treu geblieben bin. Also es geht in eine ähnliche Richtung wie eben auch die Elberfelder Übersetzung. Es gibt sogenannte Masoreten, das heißt, das sind eben jüdische Überlieferer des Alten Testaments und sie sind eben fest davon ausgegangen, dass das hier negativ zu deuten ist. Ich habe meistens, wenn ich die Bibelstunde vorbereite, immer einen Textvergleich offen, wo dann nochmal 4, 5 andere Übersetzungen geöffnet sind und eigentlich alle Übersetzungen gehen eben in die Richtung der Elberfelder. Und sie haben es eben auch so verstanden. Wie versteht man das dann in der Luther-Übersetzung? Man kann es auch verstehen, indem man es einfach so stehen lässt. Aber Judah hält noch fest an Gott. An welchem Gott? An dem fremden Gott. Ja, weil sie den wahren Gott ja nicht angebetet haben. Und sind dem Heiligen treu. Ja, welchen Heiligen? Den unheiligen Heiligen, könnte man vielleicht sagen, die ja dann nicht heilig sind. Ja, also somit ist das hier kein Lob, sondern eine Kritik. Wir haben vor kurzem über die Gemeinde in Philadelphia nachgedacht, wo ihm gesagt wird, halte, was du hast, damit niemand dir den Siegeskranz, die Krone nehme. Ja, das, was das Volk hier gehalten hat, war nicht Gott, sondern sie haben mit einer Unbedingtheit an falschen Dingen festgehalten, an fremden Göttern immer wieder festgehalten. Und sie waren eben nicht bereit, diese Dinge auch loszulassen, obwohl Gott immer wieder so klar und eindeutig geredet hat. Ja, die Herzensbereitschaft, sie war nicht da. Und dann sehen wir in Vers 2, da geht es weiter. Ephraim weidet Wind. Es läuft dem Ostwind nach. Täglich mehrt es Lüge und Gewalt. Sie schließen mit Asso einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. Also der Satz, der hat mich frustriert beim Lesen. Ja, Ephraim weidet Wind. Ja, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, du Gerd, morgen Nachmittag habe ich was vor, ich gehe zum Auesee und werde den Wind weiden. Ja, oder ich habe den Ostwind, den werde ich morgen mal nachlaufen. Ja, dann würde ich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, mach was Sinnvolles. Ja, weide nicht den Wind. Ja, komm hier, arbeiten oder mach sonst irgendetwas. Es ist frustrierend, aber ich glaube, dass dieser Begriff hier, weiden, bedeutet ja auch abgrasen. Ja, also man will Wind abgrasen, obwohl Gott ihnen eigentlich ja die grüne Aue, das grüne Gras, die frischen Bäche zur Verfügung stellt, entscheidet man sich für etwas, wo man immer wieder ins Leere, ins Nichts greift. Ja, und ich glaube, er gebraucht Hosea bewusst dieses drastische Bild, um eben diese Sinnlosigkeit im Volk aufzuzeigen. Salomo würde sicherlich dazu sagen, es ist alles eitel, es ist sinnlos und ein Haschen nach Wind. Und dieses Bild wird hier mitgegeben. Und dieses Windweiden beinhaltet eben dieses Festhalten an fremden Göttern. Ja, dass sie eben falsche Prioritäten in ihrem Leben gehabt haben. Ja, sie meinen, Erfüllung zu finden, aber sie laufen in Wirklichkeit von einer Sackgasse in die nächste Sackgasse. Und dann heißt es läuft dem Ostwind nach. Ja, was bringt denn der Wind, der Ostwind? Ja, der dann aus der Wüste kommt. Ja, er bringt doch nichts als Schwierigkeiten. Ja, dann hat man auf einmal Sand in den Augen, dann ist auf einmal der Atem beeinträchtigt, dann ist auf einmal die Sonne verdunkelt, dann sieht man nicht mehr das Eigentliche, was Gott für einen eigentlich vorgesehen hat, weil man eben den falschen Dingen nachläuft. Es betrübt den Sinn und ich glaube, runtergebrochen auf unser Leben ist doch das genau der Fall. Wenn wir den falschen Dingen nachlaufen und versuchen, irgendwelche Dinge einzufangen, um da Lebenssinn zu finden, dann werden wir merken, unser Blick wird beeinträchtigt und wir sehen nicht mehr klar, was Gott von uns möchte. Ja, täglich mehrt es Lüge und Gewalt. Ja, hier wird eben Lüge und Gewalt im Volk beschrieben. Ich habe uns mal eine Parallelstelle aus Micha 2, Vers 2 mitgebracht. Da heißt es, sie begehren Äcker und nehmen sie weg, Häuser und reißen sie an sich. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. Micha 3, Vers 2. Aber sie hassen das Gute und lieben das Arge. Sie schinden ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen. Also ein Leben, das Gott wohlgefällig ist, das sieht anders aus als so ein Leben. Ja, also in Vers 1 beginnt Hosea aufzuzeigen, wie die Situation ist. Ich bin umgeben von Lüge, von Betrug. Ja, jetzt, sie sind weidend, sie sind nachlaufend diesen falschen Dingen. Und jetzt, was tun sie ganz praktisch? Sie schließen mit Assur einen Bund und Öl wird nach Ägypten gebracht. Warum ist das schlimm? Ist es nicht strategisch sogar clever, den einen oder anderen Bund zu schließen? Ja, ich glaube aus der Sicht Gottes nicht. Gott will Herr für sie sein. Und wenn sie jetzt einen Bund mit Assur schließen, dann bedeutet das, dass das Abhängigkeitsverhältnis zu Gott nicht mehr so gegeben ist, weil sie sich eben jetzt auch auf die Verbündeten verlassen. Ja, Gott rückt in den Hintergrund und so wollten sie schon irgendwie Gott ein bisschen bei sich haben, aber nicht ganz bei sich haben. Und das ist das wahre Dilemma und das ist für Gott nicht in Ordnung. Ihr müsst heute ein wenig durchhalten. Ich werde jetzt erstmal durch den Text durchgehen und dann am Ende nochmal, wie letzte Woche, auch einige Prinzipien weitergeben, die mir wichtig geworden sind. In Vers 3 heißt es, darum rechtet der Herr mit Juda, er wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Also hier springt Hosea jetzt wieder zum Südreich. Ja, gute Nachricht übersetzt es, aber auch die Leute von Juda zieht der Herr zur Rechenschaft. Also wir haben wie so oft diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das, was der Mensch sät quasi, das wird er auch ernten. Und weil sie gewisse Dinge getan haben, er rechtet auch mit Juda. Und das spricht ja auch dafür, dass der Vers davor negativ gemeint ist. Sonst würde es dieses Rechten mit Juda ja nicht geben und dieses Heimsuch nach ihrem Wandel. Und hier wird eben aufgezeigt, das, was sie getan haben, das führt eben zu Konsequenzen. Und das ist eben hier dieser Wechsel. Mal redet er von Ephraim, dann von Jakob, dann von Juda. Und ich glaube, das wird bewusst so gemacht, um zu zeigen, es gibt eine ganz große Linie. Und die große Linie beinhaltet, dass man eben eigene Wege gegangen ist. Und die Wege, die man eben eigenständig losgelöst von Gott geht, die haben eben Konsequenzen für das Leben. Ja, ganz Israel, egal ob Süd- oder Nordreich, sie können dem Urteil Gottes nicht entgehen. Ja, und das Gericht ist unwiderruflich. Es ist da, das hatten wir vorher in den Kapiteln schon gehabt. Aber es wird auch gerecht sein und ganz Israel wird zugeben müssen, ja, Gott ist gerecht in dem, was er tut. Ja, und hier finden wir jetzt in den nächsten Versen gewisse Hinweise aus der Vergangenheit, wo wir sehen, wie Lüge und wie Betrug quasi bei Jakob, der ja später Israel genannt wird, zu finden war. Aber wir finden auch immer wieder die liebende Züchtigung Gottes. Wie ist Gott eben mit dem Volk umgegangen? Und ja, exemplarisch werden einige Schlüsselereignisse genannt. Schauen wir mal in Vers 4, da sehen wir den ersten Hinweis aus der Geschichte, wie sich's durchzieht. Schon im Mutterleib hat er, also Jakob, seinen Bruder gepackt und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Also er hat seinen Bruder gepackt, die Elberfelder übersetzt, im Mutterleib hinterging er seinen Bruder. Ja, da merken wir, wie tief die Sünde eigentlich in uns Menschen drinne steckt. Ja, also, und das zieht sich ja dann auch in gewisser Weise durch. Er hat sich Dinge oft ergaunert, später, ja, komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, was wir hier sehen, in Sünde geboren. Hier wird mitgegeben, Jakob war ein Mann, der voll Betrug war und die verschiedenen Stationen später in seinem Leben waren nicht die einzigen, sondern es begann quasi schon im Mutterleib. Und dieses Unrecht kam nicht später hinzu, sondern das trägt er seit der Geburt in sich. Ja, Jakob bedeutet ja so viel wie der nach der Ferse greift. Und diese Formulierung bedeutet eben, ist jetzt in einem negativen Sinne. Ja, jemand, der geschwindelt hat, der ein Gauner war. Ja, und selbst verschiedene Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, an der Himmelsleiter, die haben ihn vielleicht zu frommen Worten bewegt, aber nicht zu einer Herzensveränderung gebracht. Und das ist eben das große Dilemma, die er eben auch in seinem Leben erlebt hat. Erst später kam die lebensverändernde Begegnung mit Gott. Und im Mannesalter, heißt es hier, hat er mit Gott gekämpft. Ja, und in diesem Kampf am Jabok auch, da ging es Jakob wieder um sich selber. Er hatte Angst vor seinem Bruder, auf die Begegnung mit seinem Bruder und so weiter. Und er wollte, dass Gott ihm eben in dieser Gefahr hilft und er kämpfte eben in seiner Kraft, bis er eben dann zur Erkenntnis kam, ja, meine Kraft, sie reicht nicht aus. Ja, bis er dann wissen will, wer bist du, mit dem ich hier kämpfe? Ja, er brauchte die Kraft Gottes. Das heißt in Vers 5, er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte ihn an. In Bethel hat er ihn gefunden und dort redete er mit uns. Ja, es sind schwierige Verse, ich werde auch gar nicht in die Tiefe drauf eingehen. Aber er kämpfte mit Gott, heißt es in Vers 4. Also im Mannesalter hat er mit Gott gekämpft. In Vers 5, er kämpfte mit einem Engel. Also geht man davon aus, dass es hier um Gott geht. Und Gott weiß, wie es um Jakobs Herz steht. Ja? Und er siegte. Ja, was bedeutet, dass er siegte? Kann Gott besiegt werden? Nein, Gott kann natürlich nicht besiegt werden. Gott ist der Allmächtige und ein kleiner Jakob kann nichts gegen Gott tun. Ja? Aber hat Gott unterm Strich, wer hat denn gesiegt unterm Strich? Ich glaube, das war ein Sieg auf beiden Seiten. Jakob hat erkannt, er braucht Gott in seinem Leben und infolgedessen hat er seine echte Lebensveränderung, hat er Buße erlebt in seinem Leben. Wer hat gesiegt? Gott hat gesiegt, weil ihm auf eine Weise begegnet ist, ihn da abgeholt hat, wo er steht, ihm eine Lektion mit auf den Weg gegeben hat, die er brauchte, damit sein Herz wirklich auch erreicht und verändert wird. Ja, wir sehen das in 1. Mose 32, wie er um Gnade, um Segen fleht. Ja, und erst da haben wir eine nachhaltige Veränderung Jakobs. Vorher war eben viel Betrug auch in seinem Leben. Und dann eben diesen Zusatz, der Herr in Vers 6, der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name. Ja, hier haben wir quasi nochmal diese Bestätigung. Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Ja, mit Jahwe, der Gott der Herrscharen. Das ist ein Gottesname, der in Hosea nur an dieser Stelle einmal gebraucht wird. Der Jakob wollte wissen, mit wem habe ich es denn hier zu tun? Und hier sagt Hosea, mit wem Jakob es zu tun hatte. Es war der Herr der Herrscharen, der mit dem Herr, mit dem Nordreich, mit dem Südreich mitgegangen ist. Der Herr aller Herren. Und dann in Vers 7, du wirst mit deinem Gott zurückkehren, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Ja, ich lese nochmal die Elberfelder. Ja, du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren, nur bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Also er nimmt ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo er sagt, Mensch, das war ein Leben mit vielen Privilegien, wo Gott dem Jakob immer wieder begegnet ist, aber es brauchte eine besondere Veränderung, einen besonderen Punkt in seinem Leben, wo er umgekehrt ist. Und jetzt, nachdem er dieses Beispiel genannt hat, redet er jetzt das Volk an und sagt, du darfst zurückkehren, nur bewahre Treue und Recht und hoffe auf deinen Gott. Ja, das Gericht ist unwiederbringlich da, es wird kommen. Aber auch wenn das Gericht kommt, auch wenn sie in die Gefangenschaft geführt werden, ist Gott dennoch ein gnädiger Gott, zu dem man umkehren kann. Selbst wenn Konsequenzen das Leben treffen aus dem Tun, ist Umkehr dennoch möglich, egal was im Leben geschieht. Ja? Und Bethel war dann eben für Jakob und seine Familie ein Neubeginn, obwohl er mit vielen Konsequenzen leben musste. Und so ein Neuanfang bietet Gott eben auch seinem Volk an. Er steht mit ausgestrecktem Arm da und sagt, das Gericht wird kommen, unwiderruflich. Aber mein Arm ist trotzdem ausgestreckt. Kommt in meine Arme und ich werde euch aufnehmen und ihr werdet wieder ganz neu meine Gegenwart erleben. Aber was sollen sie tun? Was ist dabei wichtig? Festhalten. Festhalten. Halte fest, nicht an den fremden Göttern, die sie geweidet haben, sondern haltet fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Ja? Aber das bedeutet für sie, sich erstmal wieder darauf zu besinnen. Was ist echte Liebe? Wie liebt Gott uns eigentlich? Was ist das Recht Gottes? Ja? Was bedeutet es konkret, seine Gebote im Leben auch umzusetzen? Also diese Rückbesinnung brauchten sie, um dann auch diese Hoffnung zu haben, stets Gott im Blick zu haben. Wir finden dann in Vers 8 Folgendes. Ein Kananäer ist Ephraim. Er hat eine falsche Waage in der Hand und liebt den Betrug. Ja, ein Kananäer ist Ephraim. Also Kanaan lag ja zwischen Ägypten im Süden und eben Phönizien im Norden. Und die Kananäer hatten eben einen schlechten Ruf, dass es eben Gauner waren, Leute, die auch andere Leute mal übers Ohr gehauen haben, die ihren auch finanziellen Vorteil gesucht haben. Es waren eben berüchtigte Händler, denen krumme Geschäfte nicht fremd waren. Und dieser Umgang wird eben angeprangert. Ja, ein Kananäer ist Ephraim. Ihr seid Leute, die die wissen, dass sie eine falsche Waage haben, aber die falsche Waage trotzdem nicht mit einer richtigen Waage ersetzen, weil man den eigenen Vorteil sieht und schätzt und sich vielleicht an diesen Vorteil dermaßen gewöhnt hat. Man hat sich an den Betrug gewöhnt und aus dem scheinbaren Vorteil, der sich daraus ergeben hat. Und das prangert Gott hier an. In Vers 9. Ja, was folgert daraus? Also sie haben eine falsche Waage, sie betrügen und dann, was machen sie dann mit dem Betrug? Vers 9. Denn Ephraim spricht, wie reich bin ich doch geworden. Ich habe genug, alles meine Arbeit. Man wird keine Schuld an mir finden, die Sünde wäre. Ja? Eine Unehrlichkeit aus dem Geschäftsleben, die wiederum zu Stolz geführt hat, wo eine gewisse Phase der Gewöhnung da war, wo man quasi krumme Dinge irgendwann nicht mehr als krumm wahrgenommen hat, sondern sich dermaßen dran gewöhnt hat, dass man sagt, es ist alles okay, alles bestens. Und ich glaube, da brauchen wir gar nicht auf die anderen zu schauen, sondern da darf ich in mein Leben schauen und darf mich selber fragen, gibt es gewisse Dinge, an die man sich vielleicht gewöhnt hat, ja, und die vielleicht krumm sind, aber man sie selber schon wieder für gerade hält. Also Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung liegen hier himmelweit auseinander. Und dann heißt es in Vers 10, ich aber, also jetzt wird ein Kontrast dargestellt, sagen, keine Sünde, die wäre, ist alles richtig gelaufen. Und jetzt, ich aber bin der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her. Ich will dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie in der Wüstenzeit. Merken wir, wie Gott die Situation beurteilt. Ja, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ja, immer noch dein Gott. Gott hat sich nicht abgewandt. Gott ist immer noch deren Gott, von Ägyptenland her. Und hier sehen wir die Treue und die Kontinuität. Ja, die Israeliten sind stolz auf das, was sie geschafft haben. Aber Gott zeigt seine Macht, seine Erhabenheit gegenüber und zeigt, dass sie doch alles im Endeffekt ihm zu verdanken haben. Und dass er sie ja auch in dem Sinne weiter versorgt hätte. Und die Warnung hier ist klar, ich will dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie in der Wüstenzeit. Ja? Du brüstest dich mit dem, was du geschafft hast, was du dir auf falsche Weise angeeignet hast, aber mit den, das ist eine Momentanaufnahme, mit den Konsequenzen wirst du leben. Es muss an mir vorbei. Und was ist kurze Zeit später passiert? Ja, 586, 722, ja, sie gingen wieder in die Verschleppung und sie wohnten dann eben wieder nicht in ihren prunkvollen Bauten, sondern in ihren Flüchtlingsunterkünften. Ja, also bei Gott hat Sünde Konsequenzen. Also die konnten die angehäuften oder den angehäuften Reichtum durch Sünde nicht genießen. Ja, mit anderen Worten kann man sagen, das Gericht, das wird kommen und es wird nichts übrig bleiben. Vers 11. Immer wieder habe ich zu den Propheten geredet. Ich war es, der viele Gesichter gab. Und durch die Propheten habe ich mich kundgetan. Und hier sehen wir wieder mal diese Beständigkeit. Und das macht Gott immer, wenn er eine Ist-Aufnahme hat. Er zeigt immer diese Beständigkeit der Treue, weil er eben diese Beständigkeit der Treue von dem Volk Israel einforderte und haben wollte. Immer wieder habe ich zu den Propheten geredet. Und damit sagt er ja, immer wieder habe ich zu dem Volk geredet, weil die Propheten ja Sprachrohre Gottes zu dem Volk waren. Ja, auch die Propheten, ja, sei mal ein Prophet in der damaligen Zeit, wo eben noch ein bisschen rauer miteinander umgegangen wurde als vielleicht in der heutigen Zeit und bring da mal eine unbequeme Wahrheit, die keiner hören will, ja, zu einem Geschäftsmann, zu einem Volk und sagt, hey, die Waage, die du da hast, das ist eine falsche Waage. Ja, also so oft wirst du da sicherlich nicht predigen können. Die waren nicht beliebt, haben sicherlich ein sehr, sehr schweres Leben gehabt. Vielleicht einsame Menschen, aber sie haben dennoch die Botschaft verkündet, weil sie eben Gott geliebt haben. Gott war es ihnen wert. Und diesen Gedanken des immer wieder Redens Gottes finden wir in Hebräer 1, Vers 1, wo es heißt, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Propheten, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn und dann eine Beschreibung Jesu Christi, seines Wesens. Ja, Gott ist ein redender Gott, aber man muss auch hören wollen. Ja. Vers 12. War Gilead auch stark, so sind sie doch zunichte geworden. In Gilgal opferten sie Stiere, doch auch ihre Altäre werden wie Steinhaufen sein und an den Furchen des Feldes. Ja, das, was heute stark und machtvoll zu sein scheint, ja, wird vergehen wie nichts. Ja, was hat denn Saul gemacht in Gilgal? Ja, er sollte warten, bis Samuel kommt und dann sollte Gott geopfert werden. Ja, er ist ungeduldig geworden, er hat selber geopfert und da wurde ihm quasi sein Königtum aberkannt, weil er eigene Wege gegangen ist, weil er nicht auf Gott gehört hat. Ja, und ebenso auch das Volk, ja, in der Falschheit haben sie Gott geopfert, weil ein bisschen Gott ist ja immer noch besser als gar nicht Gott, meinten sie vielleicht. Aber diese Opfer, sie hatten keinen Wert, weil sie eben nicht im Glauben geschehen hat. Es ist nichts wert, als ob ein Steinhaufen irgendwo am Feldrand liegt. Ob er da liegt oder nicht, macht keinen Unterschied. Und das ist schon eine krasse Bewertung, wie Gott das einschätzt. Und dann in Vers 13, Jakob floh in die Gegend von Aram und Israel diente um eine Frau. Um einer Frau willen hütete er die Schafe. Und jetzt geht er wieder zurück auf Jakob und zeigt eben an seinem Leben die Folgen des Ungehorsams. Ja, er floh vor seinem Bruder, er diente 20 Jahre lang, er betrog, er wurde betrogen, ja, er meinte quasi mit meinen Worten, sich den Segen Gottes selber verschaffen zu müssen, aus seiner eigenen Kraft an das Erbe zu kommen quasi, an das, was er gerne möchte. Aber das, was er getan hat, war unterm Strich ein Zeichen des Unglaubens. Er hat sich nicht in die Arme Gottes fallen gelassen. Und das musste er in dieser Situation eben über Jahre schmerzlich erfahren, welche Konsequenzen das für ihn hatte. Und dann in Vers 14, aber durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten und durch einen Propheten ließ er sie hüten. Also hier das Handeln Jakob, jemand, der versucht aus seiner eigenen Kraft alles zu schaffen, vielleicht auch Gott wohlgefällig zu leben und dann aber jemand, der sich komplett in die Arme Gottes fallen lässt und wie Gott im Gegensatz dazu handelt. Da wo Menschen eigene Wege gegangen sind, da gab es eine Sackgasse nach der anderen. Da gab es Umwege bis 40 Jahre in der Wüste. Aber da, wo Gott vorangehen durfte, da erlebte das Volk Freiheit. Ja, Jakob war viele Jahre Diener um der Frau willen. Ja, Gott befreite sein Volk. Jakob floh vor seinem Bruder. Gott führt das Volk in die Freiheit hinein. Ja, Jakob hütete die Schafe. Gott führt sein Volk in das verheißene Land nach seinen Verheißungen. Also es wird hier absolut die Überlegenheit Gottes sichtbar, eine Lektion, die das Volk hören musste. Ja, es war wichtig für sie. Und dann in Vers 15, der letzte Vers. Nun aber hat ihn Ephraim bitter erzürnt. Seine Blutschuld lässt er auf ihm lasten und seine Schmähung vergilt ihm der Herr. Also er fängt im ersten Vers mit Betrug an, bringt verschiedene Beispiele aus der Geschichte und geht jetzt am Ende wieder zum Betrug zurück und zeigt eben, dass er nun aber hat ihn Ephraim bitter erzürnt. Ja? Man könnte auch, das Wort bedeutet auch bitter gekränkt. Ja, das ist dieses Wort, das mit Schmerz zu tun hat. Ja, es hat Gott wehgetan, was sie getan haben. Er hat es nicht einfach nur so irgendwie toleriert und gesagt, ja, irgendwann werdet. Nein, es war ein ganz, ganz tiefer Schmerz. Das hatten wir letztes Mal ja auch. Das fand ich so bemerkenswert. Den Vers, welcher Vers war das, Christian? Der Blick ins Herz Gottes. Vers 8. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Also sehen wir den Herzschmerz, den Gott gehabt hat, wenn es um sein Volk geht. Und hier auch wiederum, dieser Blick, ja, sein Herz ist gekränkt. Ja, es hat ihm wehgetan und somit kam es zu einem heiligen Zorn, dass er gesagt hat, nein, so geht das nicht. Ja, es wird jetzt hier, seine Blutschuld lässt er auf ihm lasten. Also wie das Volk mit Gott umgegangen ist, wird hier als Blutschuld bezeichnet. Also Blutschuld im Alten Testament ist eben, wenn ein Mord begangen wird. Aber hier das Handeln des Volkes Gott gegenüber ist wie Blutschuld. Also es wird beschrieben, es ist einfach nicht aus Glauben geschehen. Es ist ja ein falscher, ein gottloser Stil. Und deshalb blutet das Herz auch von Gott. In Gute Nachricht übersetzen das folgendermaßen: Deshalb wird er es ihm heimzahlen. Es muss die Folgen seiner unerhörten Taten tragen. Und darüber haben wir ja auch schon viel gehört in dem Buch Hosea. Ja, das war der Text von heute. Ihr könnt gleich gerne noch ergänzen. Ich möchte einige Gedanken weitergeben, die mir wichtig geworden sind, auch ein Stück weit als Anwendung für uns heute. Ein erster Gedanke ist: Der Betrug und Schwindel kam nicht von heute auf morgen. Ja, wenn wir an Betrug denken, denken wir vielleicht manchmal an Einzelsünden. Da ist vielleicht die Steuerhinterziehung, da ist vielleicht eine Lüge, die ich getan habe. Oder man denkt an die ganz großen Dinge, an Ehebruch oder an sonstige Dinge. Ja, für Gott ist Betrug und Schwindel, und das wird hier ja auch wieder deutlich, ein von ihm losgelöstes Leben, wo man vielleicht immer noch einen gewissen Schein von Frömmigkeit mitträgt, aber wo es im Herzen ganz anders aussieht. Und dann ist es nichts als Maskentragen, als Heuchelei. Ja, es gab immer wieder eben diese Situation, wo sie von Gott abgerückt sind. Wie gesagt, hier geht es auf Jakob zurück. Und das ist eben der Gedanke, ein sich von Gott lösen kommt niemals von heute auf morgen. Das ist eine Erfahrung, die ihr vielleicht auch erlebt habt oder in eurem vielleicht Verwandten, Bekanntenkreis erlebt habt, die wir in der Gemeinde erlebt haben, dass wir Leute, die wir haben ausschließen müssen, das kam nicht von jetzt auf gleich in vielen Situationen, sondern wo Leute eben ganz bewusst sich für einen falschen Weg entschieden haben und gesagt haben, und es hat vielleicht alles damals mit einem ganz kleinen Kompromiss angefangen, und dann kam eben eine Sache nach der anderen, bis man irgendwann an den Punkt kam, wo das Volk Israel war und gesagt hat: Ich sehe keine Sünde darin. Es ist für mich völlig in Ordnung, so zu handeln. Ja, und das geht eben nicht. Ja, die Folge ist klar. Ein zweiter Gedanke: Die Prioritäten haben sich verschoben. Ja, in Vers 1b: Juda, sie suchen immer noch etwas anderes neben mir, ihren heiligen Gott. Also sie sind schwankend geworden. Ja, wir erinnern uns zurück. Und ich glaube, das finden wir eben auch in der heutigen Zeit extrem ausgeprägt. Ja, dieses schwankende Gott gegenüber. Ja, es gibt Menschen, die scheinen in sich selber irgendwie ruhelos zu sein. Da haben sie vielleicht mal 1, 2, 3 gute Wochen mit unserem Herrn Jesus und erleben ihn und beten und lesen in der Bibel. Und dann geht es wieder komplett in den Keller und es ist wieder alles irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Man kommt nicht zur Ruhe in Christus. Man ist umhergetrieben von allen möglichen anderen Dingen, aber das Herz findet keinen Frieden. Und bei dem Volk war es eben so, dass es eben falsche Prioritäten gesetzt hat. Ja, wenn die falsche Waage ein so attraktives Leben zu geben scheint, dann probiere ich es doch einfach mal aus. Ja, wenn ich durch Fitness, wenn ich durch Schönheit, wenn ich durch Verdienst mehr Lob, mehr Anerkennung bekomme, mehr Komplimente bekomme, ja, dann probiere ich es doch einfach mal aus, so einen Lebensstil zu leben, wo ich eben nur noch für diese Dinge lebe. Ja, und vielleicht unbewusst, aber es kann eben immer größer werden, dass man eben auch dadurch sich von Gott entfernt. Ja, und das ist eben so, die Prioritäten haben sich verschoben und das ist für mich ein Stück weit Anwendung geworden. Ja, Gott ist sicherlich dafür, dass wir Sport machen. Gott ist sicherlich dafür. Gott hat uns so gemacht, wie wir sind. Gott ist nicht gegen Schönheit. Gott ist für Schönheit. Gott ist Schönheit in Person. Ja, aber er muss bei allem immer auf den Thron sitzen. Und da ist eben die Frage auch, was bestimmt mein Alltag? Ja, bin ich jemand, der vielleicht doch insgeheim Wind weidet oder dem Ostwind hinterherläuft? Ja, oder sage ich, nee, das, was ich mache, das, was ich festhalte, das hat Bestand. Ja, das ist etwas, wofür es sich zu leben lohnt, wofür ich auch den Siegeskranz eines Tages erwerben werde. Ja, es gibt so viel Sinnloses unter der Sonne, aber das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu sagen. Ein dritter Gedanke: Gott hasst die Lüge. Ja, Lug und Betrug, ja, das kennzeichnete das Volk, es ist eine so einfache Wahrheit, ja. Aber wie gehen wir mit Lüge um? Ja, für mich, wo ich eine ganz, ganz große Allergie habe, ist eben gegen Lüge. Wenn man in Gesprächen ist, vielleicht in der Seelsorge oder wenn ich zu Hause bin, ich hasse Lügen über alles. Und manchmal, wenn mein kleines Kind kommt, hast du das gemacht? Gucken Sie mich an mit den liebsten Augen. Nein, ich war das nicht. Und ich weiß genau, dass Kind das wahr ist. Ja? Und dann sage ich, sag doch die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit sagst, dann ist das ja, dann kommst du viel, viel besser bei weg, als wenn du lügst. Ja, okay, ich war's. Ja? Das ist auf kindliche Weise. Aber Gott hasst Lüge. Ja, hassen wir die Lüge. Ja? Also ich weiß nicht, stell dir vor, ihr sprecht mit einer Person und sie lügt euch knallhart ins Gesicht. Boah, das ist abscheulich. Ja? Aber wie gehen wir mit der Wahrheit um? Ja? Wie wahrhaftig sind wir in unseren Handlungen? Und da muss ich mich in erster Linie selber hinterfragen. Bin ich wahrhaftig in dem, wie ich denke, wie ich rede, wie ich handle? Ja? Lügen wir, wenn es uns besser passt? Ja, habt ihr alle eure Hausaufgaben gemacht in der Schule? Meldet euch mal, damit ich das abhaken kann. Alle melden sich, ja. Ich rede aus der Vergangenheit meiner Schulzeit. Das ist nicht in Ordnung. Gott hasst die Lüge. Egal, ob wir auf der Arbeit sind, ob wir zu Hause sind, ob wir in der Gemeinde sind. Unsere Worte sollen Worte der Wahrheit sein. Ja, und das gilt, so komisch das Beispiel vielleicht jetzt auch wieder klingen mag, auch in der Corona-Situation. Ich mag es ja gar nicht sagen. Wenn wir für diese Veranstaltungen anmelden auf der Grundlage der Verordnungen, die wir eingereicht haben, dann sind wir verpflichtet, nicht zu lügen, nicht zu heucheln. Ja, und es fällt mir schwer, aber man telefoniert dann da und sagt, wir halten alles ein. Wir reden mit der Presse, wir halten alles ein. Aber wenn wir dann in der Gemeinde sind, weil wir eine andere Meinung haben, ist uns die Wahrheit auf einmal egal. Dann macht jeder, was er will. Und ich persönlich, ich habe selber einen Kampf damit. Ja? Soll ich das weiter sagen dem Ordnungsamt gegenüber? Oder soll ich es ihm nicht sagen? Kann ich denn lügen? Oder wie geht man mit so einer Situation um? Ja, aber das sind so, glaube ich, Details, Feinheiten im Leben. Wie halten wir es mit der Wahrheit? Und ich glaube, da können wir einfach durch die Bereiche des Lebens gehen. Wie halte ich es persönlich mit der Wahrheit? Unsere Worte, unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein ein Nein. Ein vierter Gedanke, das, was wir tun, hat Konsequenzen für unser Leben. Ja, bei Jakob, es hat ziemlich früh angefangen, aber es hat sich durchgezogen wie ein roter Faden durch sein Leben. Wie gesagt, bis er echten Glauben gefasst hat, bis er, ja, als Neutestamentler würde man sagen, Wiedergeburt erlebt hat, also von Gott verändert wurde. Und schaut man auf seine Familie, dann sehen wir, dass es eben auch da Auswirkungen hatte. Ja, seine Söhne haben betrogen, ja, die haben eben auch von Gott losgelöste Lösungen für ihre Probleme gesucht. Ja, das haben wir bei der Situation mit Josef dann gesehen, ja, wo sie ihn loswerden wollten, wo sie ihn in Sklaverei verkauft haben, wo sie dem Vater dann quasi auch angelogen haben und diese Lüge über lange, lange Jahre aufrechterhalten haben. Und das hatte Konsequenzen, auch für sie. Ja, und sie mussten eben mit dieser Lüge leben, bis Gott irgendwann es aufgedeckt hat. Sicherlich hätte Josef es sich gewünscht, dass es früher aufgedeckt würde. Aber Gottes Zeitplan war da ein anderer. Und ähnlich kann es eben auch aussehen, wie gesagt, dass man sich an Lügen gewöhnt oder man empfindet Sachen nicht so schlimm, bis Gott es irgendwann aufdeckt. Aber das, was wir tun, das hat Konsequenzen für unser Leben. Ja, und manchmal zieht es sich auch, das Handeln kann es sich auch durch Generationen durchziehen, weil eben auch in der Familie vielleicht gewisse Verhaltensweisen gesehen werden. Die werden sich angeeignet durch die Kinder, durch die Enkelkinder und sie leben dann in ähnlichen Dingen. Und damit müssen wir eben brechen, so wie Jakob dann irgendwann auch gebrochen hat mit seinen alten Handlungen. Und ein Punkt, der mir eben auch ganz wichtig geworden ist, für mich auch ein Stück weit der Kern des Kapitels ist, Vers 7, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Ja, die Notwendigkeit der Buße, die haben wir gesehen bei Jakob. Ja, Und Gott ist ihm in aller Treue nachgegangen. Ja, und wenn er es bei Jakob in Treue, und das wird uns als Beispiel geben, weil, dass wir daran lernen können, weil Gott ist eben derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er Jakob nachgegangen ist, wird auch einem Gerd, auch euch, einem jeden von uns nachgehen in seiner Treue, sodass wir mit gewissen Dingen brechen können und auch wirklich echte, aufrichtige Buße tun können. Ja, und das ist eben das Schöne, dass es eben nie zu spät ist, sich von Gott korrigieren zu lassen. Ja, die Konsequenzen, sie würden so oder so kommen. Selbst wenn sie umkehren würden, das Gericht wird kommen. Und trotzdem fordert Gott eben dieses Festhalten an Liebe und Recht. Aber diese Buße soll Folgendes beinhalten. Nur bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Und sehen wir jetzt diesen Kontrast. Auf der einen Seite Lüge und Betrug und auf der anderen Seite ein Leben, das sich ganzheitlich danach sehnt, und ausrichtet, den Nächsten zu lieben, Gott zu lieben, das Richtige zu tun, weil Gott es will, weil Gott es wert ist. Hoffe beständig auf deinen Gott. Ja, also diese Treue, zu Gott zu stehen und nicht beim geringsten Widerstand, ja, wieder entmutigt, vielleicht zu fallen oder sonst irgendetwas, sondern zu sagen, nein, ich stehe wieder auf und ich halte an Gott fest und ich hoffe auf Gott, auch wenn ich vielleicht Rückschläge in meinem Glaubensleben erlebe. Ja, ich halte an der Treue, an dem Recht fest, in einer Beständigkeit. Ein sechster Gedanke, Selbstgerechtigkeit führt zu weiterer Gottlosigkeit. Ja, in Vers 8 nochmal, wie reich bin ich doch geworden, ich habe genug, alles meine Arbeit, man wird keine Schuld an mir finden, die Sünde wäre. Ja, merken wir, ich bin reich geworden, ich habe genug, meine, alles meine Arbeit, man wird keine Schuld an mir finden. Ja, so kann man auch leben und sich Christ nennen. Dass man irgendwo Gott drüber stehen hat, oder mein zu stehen haben, aber im Endeffekt geht es nur um ich, mein, mir, meine Sichtweise und so weiter. Und es geht nicht mehr vielleicht um das große Ganze, um Gott, um die Gemeinde, um andere Dinge. Nein, es geht nur noch um mich. Aber wir haben auch gesehen, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist und dass wir uns wirklich davor hüten müssen, auch uns einer Selbstgerechtigkeit hingegeben. Hätte Gott das Volk versorgt, wenn sie ihm treu wären? Ja, natürlich. Er hat das ja in 5. Mose immer wieder gesagt. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam Fluch. Ja, haltet zu mir und ihr werdet auch materiellen Segen erleben im Alten Testament. Und Gott wäre treu gewesen. Und dieser Lug-Betrug, diese Selbstgerechtigkeit, die wäre gar nicht nötig gewesen, weil Gott sie komplett versorgt hätte mit allem, was sie brauchen. Und ich glaube, so wird er es bei uns genauso tun. Ja, wir brauchen uns nicht rühmen irgendeiner Sache, sondern wir dürfen uns Gottes rühmen, das steht uns zu, aber sonst nichts. Und eben ein vorletzter Gedanke, habe ich eben schon gesagt, wir haben alles Gott zu verdanken. Ja, Gott hat in Ägypten versorgt, selbst zu dieser Zeit hat Gott immer wieder versorgt, sonst wäre das Volk komplett untergegangen und es wäre ausgelöscht und vernichtet worden. Trotzdem hat Gott seine Hand über sein Volk immer wieder gehalten. Wir haben alles ihm zu verdanken. Und das, glaube ich, runtergebrochen, können wir auch unterstreichen, ja, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von Gott. Ja. Und ich hoffe, dass wir das wirklich, auch diesen Blick immer wieder neu haben und Gott einfach Danke sagen, wie reich wir beschenkt sind in jeglicher Hinsicht. Und ein letzter Gedanke, Gott redet auch heute in seiner andauernden Liebe. Ja, also mir geht das manchmal so, wenn ich das Buch Hosea, wenn ich hier in der Bibelstunde bin oder als ich mich selber vorbereitet habe, dann denke ich, Mensch Gott, du hast doch schon alles dem Volk gesagt. Es sind doch schon sämtliche Gerichtsworte gesagt und warum nochmal und warum nochmal und warum nochmal und zum gefühlten 20. Mal. Aber nein, es ist eine Notwendigkeit, diese Wiederholung. Das Volk, es muss es bis ins Tiefste wissen, wo sie eigentlich stehen, damit eine echte Umkehr möglich ist. Aber sie müssen es auch hören wollen. Und das ist das Schöne, dass wir den Heiligen Geist haben. Wenn wir Gottes Stimme nicht hören oder nicht hören wollen, dann kann es eben daran liegen, dass der Heilige Geist in unserem Leben gedämpft ist. Dann gilt es vielleicht hineinzuschauen und sagen, gibt es falsche Wagen? Gibt es irgendwie ein Haschen nach Wind, dass wir das entfernen, sodass wir wieder empfänglich sind für das Reden des Heiligen Geistes. Und wenn diese Dinge weggeräumt sind, dann werden wir Gott hören und er wird unser Herz ganz neu berühren und wir werden ganz neue Glaubensschritte mit ihm erleben. Und dann werden wir merken, dass Betrug und Heuchelei uns immer wieder angreifen werden, ja, aber dass wir uns dann entscheiden können, wem geben wir uns hin? Ja, der Liebe und dem Recht, Gott auf der einen Seite oder Betrug und Heuchelei, dem Satan auf der einen anderen Seite. Ja, und diese Wahl, die haben wir heute Abend, die haben wir morgen früh, wenn wir aufstehen, wenn wir in den Alltag hineingehen. Und das ist eben auch, ja, mein Wunsch, dass wir eben diesen Blick beibehalten, dass Gott in seiner andauernden Liebe immer noch zu uns redet. Amen.